Task Force Klebladel, der Pantherholiker-Podcast. Mit Benjamin Thaler.
Du bist ja gefangen, in dir selber mit dem Namen.
Matthias Müller.
Das wissen gar nicht alle, was wir da für eine Legende eigentlich in unseren Reihen haben.
Und Markus Schäff.
Ja, wo ist er denn, hä? Der Markus. Ja, wo ist denn der Markus? Ja, komm her.
Servus, liebe Pantherfans. Ich begrüße euch zu einer neuesten Ausgabe der Task Force Klebladel. Und ja, heute wieder vereint im Trio der Benjo, der Matze und meiner einer. Servus, Jungs. Grüßt euch.
Guten Abend.
Servus.
Ja, Jungs. Die Frage aller Fragen zuerst. Wie geht's euch?
Mir geht's gut. Even Barrett geht's nicht so gut, habe ich gehört. Oder?
Ja.
Du hast ein bisschen Kopf.
Ich habe Kopfweh. Aber ich hoffe, der hat jetzt Zeit zum Gesundwerden.
Das stimmt.
Eine gute Besserung natürlich, wünscht man sich natürlich keinen. Aber ja, auch eines der Themen, die wir jetzt dann gleich besprechen wollen, aber der darf der Matze noch antworten, wie sein Wohlbefinden ist.
Ja, mir geht's auch sehr gut. Halbfinale erreicht, Viertelfinale sehr spannend. Ja, sehr viel Kommunikation über Eishockey die letzten Tage. Von daher, besser geht's nicht.
Playoffs sind da. Schon ein kleiner Stein vom Herzen gefallen, wo man am Freitag Spiel 6 das dann endlich mal auch zugemacht haben. Es war die zu erwartende heftige Serie, einfach weil Nürnberg auch sehr auf der kämpferischen Schiene kam. Hat uns da richtig Paroli geboten, die ersten Spiele. Da will ich auch gleich mal hier weitermachen. Was ist denn euer Fazit der letzten Spiele der Serie gegen die Nürnberg Ice Tigers? Was ist denn euch positiv aufgefallen? Von uns natürlich, aber auch natürlich vom Gegner, muss man natürlich auch respektvoll sagen. Und ja, dann denke ich mal sagen, Matze,
ja,
fängst du an?
Also mir ist aufgefallen, dass wir vom Kader her die Flexibilität haben, wenn es mal mehrere Spiele nicht läuft, zu reagieren, umzustellen. Und ich bin der Meinung, dass der Knackpunkt nicht also Chico ist reingekommen und wir haben speziell in der Unterzahl hinzugewonnen. Ja, also das war auffällig. Es war ja dann auch der Philipp Kraus draußen, der meines Erachtens in dem Viertelfinale wenig stattgefunden hat, gar kein Vorwurf, dass sowas kann vorkommen. Aber du hast eben gesehen, dass wir in der Lage waren zu reagieren, ein bisschen umzustellen. Und wir haben eben die Breite im Kader, ja, aktuell. Haben gar keine Verletzten, bis auf Garteig. Und für mich war das ausschlaggebend, dass wir eben diese kleine Stellschraube gefunden haben, die dazu geführt hat, dass wir in gewissen Spielsituationen vielleicht etwas besser gemacht haben als in den ersten vier Spielen der Serie. Und das war für mich ausschlaggebend und ich hatte auch schon nach Spiel 5 eigentlich das Gefühl, dass wir das deutlich zumachen am Freitag. Haben wir ja auch geschrieben in der Gruppe und so ist dann auch gekommen. Dass es so deutlich wird, hat mit Sicherheit keiner erwartet. Aber es hätte auch noch deutlicher werden können, wenn wir durchgezogen hätten. Ist mein Eindruck. Ja. Genau.
Benjo?
Wir haben es ja kurz thematisiert. Also für mich war es schon jetzt ein bisschen, ich habe es so nicht erwartet, die Serie, bin ich ehrlich. Dass es so eng wird oder dass Nürnberg auch immer eine Antwort findet. Ja, auf jedes Tor, was wir machen, kommt postwendend eine Antwort zurück. Welche Gründe hatte das? Weiß ich nicht, ob jetzt das nur an der Qualität von Nürnberg lag. Glaube ich nicht. Die sind gut, ja. Die haben zwei gute Reihen. Das war es dann aber auch schon, muss man auch mal sagen, fairerweise. Die haben ein überragendes Powerplay, ja. Aber das heißt ja dann auch nicht gleich, dass jedes Powerplay auch zum Tor führen sollte, ja. Ich glaube einfach, dass diese Woche Pause war scheiße für uns, wo die anderen Jungs in den Pre-Playoff-Kämpfen waren. Das war schon mal... War schon mal wirklich schlecht, deswegen waren die ersten zwei Spiele, hätten auch kippen können, ja, hätten auch andersrum ausgehen können, ja, definitiv. Aber ab Spiel 4, das wo wir dann auch verloren haben, war es dann für mich so erwartend, ja. Auch
waren wir da, Spiel, ja.
Ja, da waren wir da, genau, Spiel 4 war schon gut von uns, das hätten wir auch nicht verlieren dürfen. Spiel 5 war mir klar besser in meinen Augen und Spiel 6 war dann auch, wie wir es auch geschrieben haben, das war dann auch überfällig, so ein Sieg mal. Ja, ein 6-0 ist dann Ja, das ist schön. Aber es war überfällig, ja. Und ich glaube auch, dass dann, je länger die Serie geht, umso mehr setzt sich dann auch die Qualität und der breite Kader von uns durch. Ja. Und ja, natürlich, Evan Barrett hat gefehlt, darf man nicht vergessen. Das ist ja ein Spieler. Wenn der fehlt, ein Spieler von einer Mannschaft, dann kann man auch kein Spiel mehr gewinnen. Ist ja auch völlig normal.
Ja, vor allem wenn er gezielt ja ausgeschaltet wird, ne? Wie manche ja
Ja,
behaupten.
hat genau gezielt mit dem. Das war ja tätlicher Angriff mit beiden Beinen abgesprungen auf den Kopf. Also deswegen ist es ja.
Ja, voll in den
Eigentlich
Rücken
muss es.
reingelaufen.
Ja, also eigentlich. Wenn ich die Szene weiterlaufen lasse und der Morgan Ellis ist nicht da, dann möchte ich nicht wissen, was danach mit dem Breton passiert. Weil der Kollege da auch schon gezielt auf den losmarschiert ist. Deswegen alles gut. Ellis hat seinen Job gemacht, war jetzt nicht dramatisch unfair in meinen Augen. Ja, keep your head up, oder heißt das auch immer so schön? Augen auf im Straßenverkehr und ja, es ist passiert. Es war jetzt kein böses Foul, das, natürlich, dass er jetzt verletzt ist. Na, ärgerlich musste nicht sein oder passiert aber einfach. Fertig. Also, es war jetzt nichts Schlimmes und wer jetzt wegen Evan Barrett da rumheult, dass die Serie dann an uns gegangen ist, der hat Eishockey so und so noch nie verstanden.
Also ich sehe das so, dass das schon ein resoluter, harter Hit war.
Ja.
Aber aus meiner Sicht waren das, wenn überhaupt, dann 2 Minuten. Ich glaube, die Sperre hat man einfach nur gemacht, damit sich die Gemüter beruhigen. Weil es war weder Blindside noch. Und Barrett war puckführender Spieler, das muss man, weil alle sagen, er hat keine Scheibe gehabt. Und er hat die Scheibe aber nur Zehntelsekunden weggechippt, bevor Ellis angekommen ist. Das heißt, Ellis kann da gar nicht mehr reagieren, dass er nicht mehr die Scheibe führt, sondern er war puckführender Spieler für mich. Und er trifft ihn auch nicht am Kopf, sondern an der oberen Brust. Und der Kopf schnalzt dann einfach hin und her und das verursacht dann die Verletzung. Jetzt kann man das natürlich diskutieren, aber für mich war das in keinster Weise irgendein unfairer Check zum Kopf, wie früher vom San Dennis oder so. Also gar kein
Ja.
Vergleich, ja. Von daher dieses ganze Rumgeheule und auch auf Magenta, dass die das irgendwie 100 Mal wiederholt haben in diesem letzten Spiel und dann ständig eingeblendet haben. Einfach nur lächerlich. Also hat mich auch geärgert, ehrlicherweise. Ja.
Ja, vor
Bin
allem muss
ich.
man sagen, für was gibt es noch den Videobeweis? Ich meine, das haben sie sich auch angeschaut, oder?
Ja.
Ein paar
Nee, nee, haben
Minuten.
sie, glaube ich, nicht
Also
angeschaut. Oder
nicht?
sie haben auch geschaut
Ich
und dann
glaube
haben sie nur
schon.
2 Minuten gegeben.
Ja,
Aber es war ja
deswegen.
dann der Diszi-Ausschuss, der dann diese Sperre ja gegeben hat. Und ich bin inhaltlich bei euch. Ich möchte jetzt auch nur kurz ergänzen. Die Serie hat natürlich für uns ein bisschen stottermäßig ein bisschen angefangen. Hast, sag jetzt mal, trotzdem 2-0 geführt in der Serie. Nürnberg dann natürlich aufgrund der kämpferischen Leistung und da möchte ich auch ganz kurz auf ein Thema eingehen, was auch ein bisschen das Thema Schiedsrichter betrifft, weil halt einfach für mich keine erkennbare Linie da war. Das war vogelwild, ne? Mal so, mal so. Und jetzt auf die Sperre von Ellis nochmal zurückgekommen, dann verstehe ich halt aber halt auch nicht, wie zum Beispiel ein Alanov zwar eine Spieldauer-Disziplinarstrafe bekommt wegen seinem Kniecheck, aber dann im nächsten Spiel wieder spielt. Es wird auch solche Dinge werden sich angeschaut und da verstehe ich halt dann den Diszi-Ausschuss auch nicht, warum er dann hier nicht auch seine Einspiel-Sperrekarte rauslegt.
Für mich
Ja.
war das eine Konzessionsentscheidung, dass Barrett verletzt war und die wollten Nürnberg nicht mehr schwächen. Das war für mich ganz
Ja.
klar politische Entscheidung. Ich kann das ja auch sagen, weil ich werde nicht gesperrt von der DEL oder so. Von daher scheiß drauf.
Jörg van Amen hört mit. Hallo
Ja.
Jörg.
So, aber nee, das war für mich ganz klar so eine Entscheidung in diese Richtung. Und für mich wäre das auch eine Sperre gewesen vom Alanov, mindestens ein
Also
Spiel.
zumindest ein Spiel.
Ja, genau.
Ich hätte nicht mal mehr verlangt, aber das war für mich, ja, also diese Serie lebte von den Emotionen, speziell auch mit den ganzen Schiedsrichterentscheidungen, wie ich auch gerade gesagt habe, mir hat da so ein bisschen die Linie gefehlt. Entweder ist es nur auf Nürnberger Seite gepfiffen worden, dann nur auf unserer Seite und nie konsequent durch. Also da konnte sich mal ein Drittel derjenige das so erlauben, das so erlauben. Es ist Blut geflossen, es sind Zähne verloren gegangen in dieser Serie. Zwar jetzt nicht die von den Spielern, aber vom Schiedsrichter. Aber diese Partie war für mich so auch ein bisschen der Game Changer, ne, wo auch die Schiedsrichterleistung Die beste war, wo der Christopher Schadewald alleine die Partie geleitet hat, weil André Schrader ja einen Querschläger unglücklich ins Gesicht bekommen hat, musste dann zahnärztlich betreut werden. Ich glaube, da war sogar der Zahnarzt oder ein Doktor aus dem Staff, der Zahnarzt ist, von den Nürnbergern vor Ort. Der hat dann das gleich gemanagt. Ein Zahn konnte, glaube ich, wieder gerettet werden, einer ging verloren. Und da siehst du auch, dass Eischer Schiedsrichter nicht ganz sauber in der Backe ist, aber die erste Frage muss gewesen sein, ob er die Weltmeisterschaft pfeifen kann. Ja. das war die erste Frage von Schrader, scheinbar. In ihrem Interview habe ich das gelesen.
Ab sofort ohne Pfeife, braucht er keine mehr.
Ich hätte es gerne gehört, wenn er übers Mikro so Speed-Disziplinarstrafe ne, gesagt hätte. Aber nee, da machen wir keine Witze drüber, das ist echt bitter. Nee. Gute Besserung auch natürlich an dieser Stelle. Aber diese Szene war dann so für mich so die beste Schiedsrichterleistung der kompletten Serie. Von Schadewald, dann bis The Goofman auf einmal aufs Eis gekommen ist. Also ich habe ja echt schon viel erlebt nach über 30 Jahren Eishockey, aber dass ein Ersatzschiedsrichter dann einfach aufs Eis kommt. Wir haben ja dann ja auch unsere Witze gemacht, es hat nur noch gefehlt, dass in der Saturn Arena das Licht ausgeht und dann so eine Einlaufshow wie beim Wrestling kommt, so hier kommt The Goofman. Ne? Also das hat schon...
Er hat das Ganze auch voll durcheinander gebracht,
fand ich. Ja, voll, also fand ich auch.
Also du hast es gemerkt, dass die null aufeinander eingestimmt waren. Er war auf dem Weg, ne? Nicht mehr schlecht gepfiffen. Ich glaube, die Strafen, die gepfiffen worden sind, die kamen auf der Schadewaldseite am Schluss. Aber er hat auch so ein bisschen eine Unruhe reingebracht. Nicht gewollt oder so, also da wollte ich jetzt nichts vorwerfen. Aber da hast du wirklich gemerkt, es war einfach nicht das Beste. Das Spiel gegen... Spiel 6 gegen Nürnberg habe ich persönlich jetzt nicht gesehen. Da kann ich jetzt zur Schiedsrichterleistung jetzt überhaupt nichts sagen. Ich habe nur gesehen, dass Nürnberg einige Male auf der Bank Platz genommen hat. Die haben sich da ein bisschen auch selber das Leben schwer gemacht gegen uns dann natürlich.
Ja, die haben, und kann ich kurz erklären, die haben einfach ab dem zweiten Drittel, da stand es ja schon 4-0 für uns, und die haben versucht, durch Härte nochmal in das Spiel reinzukommen. Und das ist dann einfach ein paar Mal, waren es einfach klare Strafen, die dann gepfiffen wurden. Ja.
Und die waren auch durch. Spiel, also wirklich, die waren durch. Das Spiel hat man so oder so gewonnen, also bin ich mir ziemlich sicher. Also,
ja, also da war dann für mich auch diese komplette Linie, und wir haben auch mit einem Kollegen gesprochen, der lag von der Nürnberger Seite, der ist einfach keine Linie erkennbar. Das hat sich aber auch nicht nur jetzt bei der Serie Ingolstadt gegen Nürnberg so durchgezogen. Es war auch in anderen Serien so, dass halt einfach von den Schiedsrichterleistungen her diese Linie null erkennbar. Entweder lasse ich es halt laufen, ne, und nicht mal so, oder hoppla, ich muss ja noch eine pfeifen, weil ich da 5 Minuten vorher was Schrittiges vielleicht nicht gepfiffen habe oder gepfiffen habe. Das macht halt einfach dieses Spiel halt einfach auch kaputt. Ja. Das haben die Schiedsrichter sowieso nicht leicht aktuell, aufgrund diverser Tatsachen, aber es gab halt wirklich so zwei Szenen bei Spiel 4 in Nürnberg, über die man natürlich reden kann, auch wenn es jetzt egal ist, weil die Serie ist beendet, aber es gab ja diesen ominösen Pfiff in der Overtime, ne, aufgrund eines Wechselfehlers auf unserer Bank, der dann gepfiffen worden ist. Alex Breton, glaube ich, war dann der Spieler, der dann einfach auch ja stehen geblieben ist, aber Nürnberg fährt in die Zone und zieht dann das Game-Winning-Goal in der Overtime, und ich glaube, es war ein Donau-Kurier-Artikel, wenn ich mich nicht alles täuscht, mit der Liga, und es war dann Continuous Playing und also komplett für meine Meinung nach rausgeredet, dass man hier einfach einen Fehler gemacht hat. Mit dieser Continuous-Play-Regel, die kannst du pfeifen, wenn du, sagen wir mal, 5 Sekunden nach dieser Szene was hast, ne, und nicht 10 Sekunden später, ne, wie dieses Tor ja gefallen ist. Und da, glaube ich, wird intern das definitiv aufgearbeitet werden. Und man hat es ja auch gesehen bei Spiel 3. Ich glaube, wir hatten nicht Rohatsch, sondern wen hatten wir? 3 Spiele am Stück, Lukas Kohlmüller als Schiedsrichter, der die ersten 3 Spiele von uns gepfiffen hat. Und ja, man muss auch sagen, auch Schiedsrichter sind nur Menschen. Wenn du 3D11-Spiele pfeifst in einer Serie, die sehr hart ist, auch wenn Kohlmüller jetzt relativ nah wohnt. Ich glaube, der kommt aus der Ecke München irgendwo da hinten. Aber zwischenzeitlich auch noch ein DL2-Spiel pfeifen muss und dann danach noch irgendwo in Bremerhaven rumschwirrt und dann am nächsten Tag gefühlt dann wieder schon bei uns auf dem Eis steht, dass dann Schiedsrichter auch mal eine Pause brauchen oder für Fehler anfällig sind, ist, glaube ich, auch ein Thema für sich. Aber das Thema Schiedsrichter ist, glaube ich, jetzt nicht Kern dieser Thematik, aber mir ist es halt persönlich aufgefallen.
Aber schau, Schiedsrichter stehen ja das ganze Spiel auf dem Eis. Ja.
Ja.
Klar brauchen die eine Pause. Also das ist für mich ja ganz klar, dass das nicht so einfach funktioniert für die Schiris. Ich beneide die auch nicht, weil ich glaube schon, dass Eishockey-Schiri schon nicht das Krasseste ist, was du Schiedsrichterwesen überhaupt machen kannst. Ja.
Deswegen in den Regeln her, glaube ich, könnte man mitreden, aber auf dem Eis ist es eine ganz andere Baustelle.
Die Geschwindigkeit, die Augen überall und so weiter, keine Frage. Ja. Aber es waren schon ein paar fragwürdige Sachen, auch in den anderen Serien übrigens. Gab es auch ein paar fragwürdige Entscheidungen, auch Tore, die aberkannt wurden, weil zu früh abgepfiffen wurde und so weiter. Wo man im Nachhinein gesagt hat, ja, eigentlich klares Tor. Also da muss die Liga auf jeden Fall nachsitzen, auch vielleicht bitte im Sommer. War ja letztes Jahr schon Thema im Sommer, dass es besser werden muss und das zieht sich jetzt durch bis in diese Saison und ich hoffe, dass in der Serie gegen Köln wir vielleicht, und das gilt für beide Seiten, sowohl für die Kölner als auch für uns, dass das sportlich ausgetragen wird und nicht irgendwelche Schiedsrichterentscheidungen dann ausschlaggebend sind für einzelne Spiele oder gar die ganze Serie. Ja. Wäre so mein Wunsch.
Ja. Bente, du wolltest irgendwie gerade loslegen oder war das?
Nee, nur allgemein. Ich finde, wir haben jetzt wieder mit Nürnberg, haben jetzt endlich mal wieder so ein bisschen eine kleine Beziehung. Das hat mir gefühlt, war mir die letzten 15 Jahre völlig egal, Nürnberg. Also war auch die Spiele gegen Nürnberg, es war nie irgendwie jetzt ein Derby-Charakter oder irgendwas oder irgendwie emotional. Hat sich geändert. Danke der Serie, weil es war wirklich, ich weiß nicht, wo da die ganzen Ulfs herkommen. Die auf einmal meinen, die sind irgendwie auch schon jetzt größer in der Liga, weil sie mal seit 15 Jahren wieder in die Playoffs spielen. Teilweise diese Kommentare und auch Zeitungen, Nürnberger Zeitungen, was die da geschrieben haben, das war, boah, da meinst du, die sind Favorit auf den Titel. So haben die sich gefühlt und haben das gar nicht verstanden, warum wir in der Serie 2-0 führen oder warum wir die Serie jetzt gewonnen haben. Das also, geht in meinen Augen also wirklich ging ein bisschen unter, diese ganze Nebenkriegsschauplätze in meinen Augen, ja. Weil da so viel Müll dabei war und aber wir haben wieder eine Serie jetzt. Wir haben jetzt wieder einen Gegner und wir haben jetzt wieder Emotionen drin gegen Nürnberg. Das freut mich.
Genau. Das heißt, wir werden jetzt auch in der neuen Saison dann wieder ein bisschen Pfeffer drin haben. Wieder
genau.
Einen zusätzlichen Gegner wie Straubing, Augsburg
genau.
Oder auch München zum Teil.
Eigentlich nimmt man Nürnberg wieder jemand wahr.
Ja,
die haben wieder von uns wurden ausgelacht, weil sie gegen uns Neon halt abgeschlachtet worden sind. Ne? Die haben sie beendet. Jetzt ist Nürnberg wieder, den man zumindest mal auf dem Rang auch mal ein bisschen wahrnimmt, weil das ist sonst die letzten Jahre nicht wirklich was passiert.
Die sehen sich gerade auf Augenhöhe. Das war echt ein bisschen ein Problem.
Ja, okay, den Zahn werden wir ihnen schon ziehen müssen, also, aber
wirklich
da wird der Klatschpappen Sven die Anleitung wieder lesen müssen, wie die Klatschpappe zusammenzufalten gilt, dass er da ein bisschen Lärm machen kann.
Ne, ich habe einen Arbeitskollegen, der da geht es eh schon los, der ist Red Bull München-Fan, das ist schon mal der erste Fehler, ist aber wohnhaft in der Ecke Nürnberg, ja, und war bei zwei Spielen, bei den Heimspielen drin von Nürnberg gegen uns, und hat zu mir gesagt so, also wahnsinnig, was Nürnberg für eine Stimmung gemacht hat. Da habe ich gesagt, hä? Das heißt so, ich glaube, dass sie 0,0 Stimmung gemacht haben. Ich glaube, ich habe im Fernsehen nur unsere Fans gehört, wenn dann. Und wenn es laut war, natürlich war es dann diese Klatschpappen und so. Aber sag ich, Nürnberg und Stimmung im Eishockey, das Ganze als Red Bull-Fan sagen. Und
die Klatschpappen werden Nürnberg wirklich leise.
Ja, das ist
gar aber nicht. Ganz ehrlich, Jungs, ganz ehrlich, Stimmung, da fällt mir ein, ich weiß es, ich glaube, das war über die ganze Serie oder war das nur im Spiel 1 bei uns, dass die Nürnberger Ultras wegen der Preisgestaltung bei uns das Spiel boykottiert haben.
Ich glaube, das war beim ersten Spiel. Ich habe sie. Also
und da muss ich wirklich sagen, wenn ich einmal in 30 Jahren in die Playoffs komme, ja, und dann wegen 3,50 Euro die Mannschaft boykottiere, also die Unterstützung vor Ort verweigere, sorry.
Du ganz ehrlich, dann haben 20 andere Nürnberger Fans halt die Karten gekauft. Das war denen, glaube ich, dann wurscht.
Und die waren halt dann einfach leise, die 20 anderen. Die waren einfach nur drin gestanden, haben die Arme verschränkt gehabt. Das war dann der Support. Ja. Verstehe ich auch nicht. Also, ja, kann ich auch nicht nachvollziehen. Also wenn du jetzt nach 20 Jahren wieder Playoff spielst, da fahre ich aber mit Pauken und Trompeten überall hin. Mir scheißt doch den Preis an.
Ja.
Aber, ja, gut. Andere.
Aber das sind halt die Nürnberger, wir haben sie zurück, die alte Hassliebe, so wie sie zu Beginn unserer Zeit war, da war Nürnberg wirklich so...
Die Spylos, wir haben sie wieder.
Die Spylos und Liebs, wie sie alle hießen.
Oh, ja.
Und die Vizals, der war ja selber bei uns.
Der Vizals? Aber nur ein Jahr, oder?
Der Vizals, ja, der war ja ewig lang.
Der Vizals war
ja lang. Ja, ich glaube, 2-3 Jahre war bei uns alles wurscht. Aber auf alle Fälle, Nürnberg hat sich so ein bisschen wieder auf dem Überholstreifen innerhalb dieser Playoff-Serie in der Unbeliebtheitsskala weit nach oben gepusht. Das war so jetzt definitiv in den Top 4 wieder mit dabei.
Aber weißt du, was das Schöne sein wird nächstes Jahr in der neuen Saison? Da werden sie wieder nur 11. oder 12.
Ja, das kann passieren.
Jetzt geht der McKenna weg. Abwarten, was mit den anderen Jungs so passiert. Da sind bestimmt auch Angebote da, auch wenn Verträge bestehen, aber abwarten. Da musst du wieder das glückliche Händchen haben mit diesen ganzen Nordamerikanern, dass sie einschlagen. Abwarten. Dieser Hattrick und so, die müssen auch nochmal ein zweites gutes Jahr oder drittes gutes Jahr hier haben. Ja, bin ich mal gespannt. Abstiegskampf.
McKenna geht,
sag ich, er geht nach München, der ist weg. Ja, aber ob dann auch die anderen Jungs wie Cole Meyer und wie die alle heißen und Will Grabber, ob die dann alle nochmal so performen wie dieses Jahr, abwarten.
Jo.
Und wenn die so performen, dann spielen sie in 2 Jahren eh bei uns. Auch scheißegal.
Genau. Dann hören sie den Hans Fischer öfters, wie in ihrem eigenen Stadion. Das war auch so ein bisschen, hat sich hochgeschaukelt in dieser Serie, dass die wegen mir was Gute Maria spielen, das machen andere DL-Standorte ja auch. Ich glaube aber, dass die dann unseren Hans Fischer mit Tor für die Panther und den halt bei ihrem eigenen Tor spielen, ich glaube, da ist einigen die Zündschnur geplatzt, nicht nur die meine.
Ist in meinen Augen im Eishockey-Kosmos ein absolutes No-Go, sowas zu machen, finde ich jetzt halt. Das geht gar nicht. Also wenn die denken, wir haben wirklich diesen Kan-Kan als Provokation wegen denen gespielt beim 5-4, dann würde ich doch als Verantwortlicher, der da irgendwie verantwortlich ist, in Nürnberg, würde ich sagen, halt, ich frage mal kurz nach, warum spielt ihr denn dieses Tor beim 5-4? Warum? Und dann hätte man nochmal erklären können, ja du Vollhonk, weil wir das seit 30 Jahren haben, dieses Lied eigentlich, weil dieses Jahr eine Abstimmung da war und die Fans wollten dieses alte Lied zurückhaben, so Kompromiss ab dem 5. Tor, dann wäre alles geklärt gewesen.
Ja, ja.
Aber der Stadion Ulf hat da gemeint, er ist der Coole und kopiert das 1:1 unser Lied, keine Ahnung, wo das auch herbekommt, wahrscheinlich von Markus.
Das ist im Internet zu finden.
Ach so,
das auf gibt's. YouTube.
Oh, scheiße. Da macht er es wirklich 1:1 und provoziert uns auch noch damit. Also, und
ja, genau, ist dumm.
Und genau dafür tut mir das mit Barrett nicht leid und dafür tut mir auch diese 6:0 nicht leid am Ende. Ist mir scheißegal, was mit euch passiert ist, wirklich.
Das ist Karma. Karma.
Das ist Karma.
Ja.
Voll in die Fresse, Karma. Ja.
Genau. Karma regelt immer alles, wirklich. Karma regelt alles.
Genau. Aber das war so für mich so dieses emotionale Highlight in dieser Serie. Spielerisch, je länger die Serie gegangen ist, umso besser sind wir auch reingekommen. Das 6:0 natürlich gut für die Seele. Spitzel, mit dem ich da am Freitag auf dem Starkbierfest war, darum konnte ich es nicht angucken. Der hat auch gesagt, wir führen zur ersten Pause 4:0, dann ist der Kass bissen. So war es auch. Ne? War dann natürlich gut für die Seele, konnte man sich sein Starkbier ein bisschen mehr genießen, nebenbei das Eishockey in Live-Ticker noch mitlesen. Genau. Aber wir haben ja eine neue Serie. Das erste Mal gegen Köln in einem Halbfinale. Und wir haben uns Experten eingeladen zu uns in den Pantherholiker-Podcast. Nämlich hört ihr jetzt einen Beitrag mit Tube und Markus vom Sharkbite-Podcast aus Köln, die ihr ja vielleicht noch kennt aus einer der anderen Serien, die wir hatten. Da waren sie ja schon mal bei uns zu Gast und ja, wir haben ausgiebig über die Serie Ingolstadt gegen Köln mit ihnen gequatscht. Und ich würde sagen, Benjo, Matze, habt ihr noch was? Was sonst? Entlassen wir die Followerschaft zum Abschluss.
Passt. Viel Spaß im Halbfinale und viel Spaß beim Anhören unserer Folge mit den Sharkbite-Jungs.
In dem Sinne, to be on. Auf geht's.
Genau. To be on.
To
Dann viel Spaß jetzt mit dem zweiten Teil unserer Podcast-Folge und wir hören uns spätestens nach der Halbfinalserie wieder. Bis dahin.
Scheiß Müller.
Habere.
Scheiß Thomas Sabo.
So, liebe Panther-Fans, liebe Hai-Fans, hier, wie besprochen, gerade unser ja, Zusammentreffen, das erneute Zusammentreffen zwischen dem Sharkbite aus Köln und dem Pantherholiker-Podcast aus Ingolstadt. Ich begrüße hier bei uns in der Runde den Markus und den Tube. Grüßt euch, Servus.
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 Ja, Jungs, mal wieder zum achten Mal Ingolstadt gegen Köln. Langsam wird es langweilig. Ne? Aber es gehört ja irgendwie dazu, ne? So eine Playoff-Serie, dass wir irgendwie alle 2, 3 Jahre aufeinandertreffen. Aber erstmal die Frage: Wie geht's euch nach eurer Serie gegen Bremerhaven?
Ja, ich fange mal an, weil du hast ja nicht viel davon mitgekriegt. Ja, die Serie, die war echt gut. Die hat Spaß gemacht, die hat Laune gemacht auf mehr. Gerade wenn man so die letzten paar Jahre sich in Köln anguckt, ne? Nimm letztes Jahr, als wir gegen euch raus sind. Nimm 2 Jahre davor, als wir gegen euch in den Pre-Playoffs gerade mal noch so weitergekommen sind, ins Viertelfinale und da dann von Berlin rausgekegelt worden sind. Also es ist das erste Mal Halbfinale in Köln seit 2019 und ich glaube, das sagt gerade über die Euphorie hier in der Stadt auch alles aus.
Das ist, glaube ich, auch die erste Halbfinalserie. Nee, es ist, ich glaube,
Doch
das
ist
ist unsere
es.
erste
Ja.
Halbfinalserie, die wir gegeneinander spielen. Sonst haben wir irgendwie bloß Viertelfinale, Pre-Playoffs oder
Pre-Playoff.
also eine Finalserie, ne, wo man
Wann
statistisch gesehen immer gewinnt.
war diese Finalserie? Kann ich
Wollte
mich nicht
sagen,
mehr daran
wann soll
erinnern.
die gewesen sein? Keine Ahnung.
Ne?
Die würde ich auch gerne streichen, wenn ich hier wäre.
Also ich kann mich auch nicht mehr dran erinnern. Aber es lag daran, dass man dann 3 Tage verschollen ist. Ja, Jungs, ihr hattet ja die Aufgabe gegen Bremerhaven. Mal so ein bisschen gefragt, wie hatten ihr, weil für mich war so dieses souveräne 3-0, was ja bei euch in der Serie war, ja schon ein bisschen der Überraschungseffekt in dieser Playoff-Serie. Aber mal aus eurer Perspektive, was hatten euch da so stark gemacht gegen Bremerhaven?
Ja,
Also,
das.
machst du? Machst du.
Ja, ich fange mal an. Komm.
Mach du.
Das war so ein bisschen. Die ersten beiden Partien weiß ich gar nicht, ob man die so unbedingt als so klassische Playoff-Partien bezeichnen kann, weil das 5-0 und das 5-2, das hatte noch recht wenig mit so Playoff-Eishockey zu tun, wie man das kennt. Unter die Haut gehen, es wird mal ein bisschen härter. Es sind knappe Partien. Hatte das einfach alles nicht. Auch wenn ich sagen muss, Bremerhaven war jetzt nicht so viel schlechter auch in den Partien, aber man hatte nie das Gefühl, dass die Haie das irgendwie, ja, dass die Haie das irgendwie liegen lassen könnten. Und ab Spiel 3 wurde es dann anders. Ne? Da lagen die Haie auch 2-0 vorne, dann ging es in die Overtime, die haben die Haie dann gewonnen. Das war so das erste Mal, dass man dachte, richtig, ja, das hat was mit Playoffs zu tun. Und wie wir alle wissen, der letzte Sieg in einer Serie ist immer der schwierigste. Dementsprechend haben sich auch die Haie ein bisschen schwierig getan. In Spiel 4 nach 2-0-Führung das Ganze liegen gelassen, in Spiel 5 dreimal zurückgekommen nach Rückstand und dann am Ende mit einer von vielen dummen Strafen das Ding auch wieder aus der Hand gegeben. Und dann war es in Spiel 6, am Ende war es dann aber doch klar, dass die Haie das am Ende dann packen. Und ja, woran es gelegen hat, das war ganz klar die stabile Defensive der Haie. Dass über weite Strecken vorne die McLeod-Reihe sehr gut funktioniert hat. In den beiden Spielen, die sie verloren haben, dann eben nicht, aber ansonsten eigentlich ganz gut gescored. Und man muss sagen, auch wenn das vor Spiel 1 nicht klar war, wer starten wird, und dann lag es wohl auch an einer Erkrankung von Tobi Antschitschka, dass Julius Hudacek gestartet ist, die Serie. Ja, an ihm lag es auch, ne? Also ganz klar, der hat die Erfahrung, der weiß, in welchen Momenten er fit sein muss und der ist jetzt zu den Playoffs absolut topfit, hat ein Spiel von den 6 nicht gemacht und da bin ich mir ziemlich sicher und ist wahrscheinlich derselbe Grund wie bei euch, dass Heljanko ein Spiel draußen saß, eher so eine Sache, dass man bei 5 Spielen in so kurzer Zeit dem Starter auch mal ein Spiel freigibt, und ihn danach dann eben wieder bringen kann.
Ja, ich glaube, ergänzend dazu sei noch gesagt, ich glaube, die Haie hatten stets einen echt guten Gameplan gegen Bremerhaven und haben es halt verstanden, die Top-Reihe der Fichte und Pinguins in Schach zu halten über weite Strecken. Und auch ganz wichtig vom Kopf her, sie hatten halt in den meisten Situationen immer die richtige Antwort parat. Klar, dieses eine Spiel, das Spiel 5, da hatten sie halt ja dreimal die richtige Antwort, beim vierten Mal halt nicht mehr durch die dumme Strafe. Aber stets über die Serie waren, glaube ich, die Haie Bremerhaven auch vom Kopf her immer einen Schritt voraus.
Ja, also es war bei Bremerhaven, also für mich persönlich so, dass denen auch so sowieso schon zum Ende der Saison ein bisschen die Luft ausgegangen ist. So kam es mir halt vor. Und das natürlich dann auch von euch dankend angenommen worden ist. Und auch vor allem die Defensive bei euch, wie du es ja gerade gesagt hast, auch so ein bisschen das Prunkstück gerade war in dieser Serie, was natürlich du auch in so einer Playoff-Serie brauchst.
Ich glaube, was man definitiv nicht außer Acht lassen darf, ist halt der Vergleich oder der Wechsel von Playoff, von Hauptrunde zu Playoffs. Du hast halt gemerkt, dass der eine oder andere Spieler nochmal eine Schippe draufgelegt hat. Das hast du halt wirklich gemerkt. Dann musst du nur Spieler nehmen wie Brady Austin oder Josh Curry, die plötzlich in den Playoffs dann entscheidende Rollen spielen und dann wirklich da sind, wenn sie gebraucht werden. Wo sie in der Hauptrunde immer wieder mal gefragt hast, so, sind die überhaupt da oder was können sie diesen überhaupt noch leisten? Und das hast du jetzt in den Playoffs, in den Viertelfinale wirklich gesehen.
Da hast du schon quasi so ein bisschen die nächste Frage vorweggegriffen. So, wer so bei euch jetzt gerade ein bisschen heiß läuft in den Playoffs? Brady Austin natürlich, glaube ich, kennt man ja in Ingolstadt auch schon ein bisschen länger. Das ist schon ein paar Jährchen bei euch. Mit dem kann man gerne mal auch mal ein Tänzchen machen. Also ich glaube, das ist so eine richtige Playoff-Maschine. Ne? Aber wer sind sonst so eure Spieler, die jetzt gerade heiß laufen?
Ja gut, ich glaube, Tuba hat es eben schon gesagt, ne? Julius Rudacek ist natürlich von weg zu nennen, weil der hat in der Viertelfinalserie wirklich einige gute Aktionen gezeigt und ist nicht wieder 100% auf dem Niveau, was man am Anfang von ihm gesehen hat, aber er ist schon wieder sehr, sehr nah dran, wo nach seiner Verletzung im Derby gegen die DG doch einige Zweifel aufkamen, ob er halt wieder richtig fit ist und die Leistung halt auch wieder bringen kann. Und das hat er jetzt halt gegen Bremerhaven eindrucksvoll gezeigt. Hab gerade schon gesagt, Brady Austin ist natürlich einer, der jetzt in den Playoffs so richtig den nächsten Schritt gemacht hat und jetzt wirklich angekommen ist in der Saison, habe ich so den Eindruck. Er hat nur darauf gewartet, dass die Playoffs losgehen. Bei Josh Curry hat man die ganze Saison immer so die Frage gestellt, so, was kann der eigentlich? Der muss doch viel mehr können. Und wo ist es denn, was ihn ausgezeichnet hat in Nordamerika? Und das zeigt sich jetzt so ein bisschen. Da kommt halt deutlich mehr, aber alles in allem muss man halt nennen, Alexander Grenier, was der gegen Bremerhaven gezeigt hat, 11 Punkte in den 6 Spielen, 6 Tore, 5 Assists. Also das sucht seinesgleichen und ohne den, ja, wäre es wahrscheinlich eine komplett andere Serie geworden.
Muss ich kurz einhaken, ja, weil ich das gesagt habe, wäre es da so Player to watch und so, und ich finde auch, dass dieser Grenier für mich, das verbindet alles, was so ein Playoff-Spieler braucht oder hat, in meinen Augen. Also ist Härte, ihr könnt es mir gerne korrigieren, Härte, Größe, vom Tor gefährlich und ich glaube, wenn er 11 Punkte macht, ja, ich meine, bei uns war es Riley Sheen mit 10 Punkten, glaube ich, jetzt hat er auch 11 Punkte in diesen Spielen gegen Nürnberg.
Ja, 10, glaube ich, hat er.
10, ja, das sind die Jungs, die wo dann nochmal hier, das ist also Wahnsinn und ich glaube, Köln hat einen ganz, ganz riesen Vorteil, das ist der Trainer dieses Jahr, in meinen Augen. Hätten wir jetzt die Serie mit Uwe Grupp, dann würde ich sagen, okay, das Ding ist durch, das gewinnen wir definitiv, aber Köln ist jetzt noch gefährlicher mit dem Trainer, weil er zum ersten Mal ein Trainer da ist, der für mich gefühlt von außerhalb einen Plan hat. Ja, und die Mannschaft ist gefährlich. Es wird eng, wird eine enge Serie, da werden echt Kleinigkeiten einen Unterschied machen. Ja, aber es ist echt eine coole Serie. French gegen euren Coach, dann hast du zwei überragende Torhüter, muss sagen, mit Heljanko und Hudacek. Dann hast du eigentlich 3-4 gute Reihen, die auch scoren können. Köln weiß ich nicht, die vierte Reihe habe ich nicht so auf dem Schirm, aber wir haben 4 Reihen, die gut scoren können. Köln sehe ich aber auch sehr ausgeglichen auf die ersten 3 Reihen, ja, die da Gas geben. Und dann ist halt viel davon abhängig von Strafen, würde ich nur sagen. Ja, Strafen, Powerplay, Unterzahl, das glaube ich, das ist das Entscheidende in der Serie. Und ja, Grenier ausschalten, ganz wichtig. Das muss unser Ziel sein erstmal.
Ihr habt ja mit Sicherheit auch so... Mehr
wollte ich auch nicht sagen, das war's zur Serie.
Alles gut, ja, passt. Machen wir einen Haken dahinter. Der Matze hat ja auch noch ein bisschen was mitgebracht. So unser Statistik-Matze.
Ja, wir haben ein bisschen auch geschrieben heute schon tagsüber über die Serie. Zum einen finde ich es cool, dass wir jetzt das Serien-Set komplett machen mit dem Halbfinale. Also wir haben jetzt sowohl Pre-Playoffs als auch Viertelfinale, Halbfinale und Finale gegeneinander gespielt. Das ist, glaube ich, kommt nicht so oft vor. Zumindest nicht bei allen Teams, zwischen allen Teams. Von daher, das ist schon mal eine geile Geschichte, so im Hintergrund. Vielleicht auch kurz zur Mannschaft. Ich finde schon, dass Köln schon immer in den letzten Jahren recht unbequem war zu spielen, körperlich vor allem auch. Aber die Schwachstelle natürlich schon im Coaching zu finden war, aus meiner Sicht. Ja, seit dem Trainerwechsel sieht man, dass natürlich auch der Fokus ein bisschen mehr auf der Defensive liegt. Ohne dass die Offensive vernachlässigt wird. Ja. Also es ist gut ausbalanciert zwischen Defense und Offense, aus meiner Sicht. Ich habe auch zwei Spiele gesehen gegen Bremerhaven. Wobei, ich glaube, Spiel 1 habe ich dann recht schnell ausgemacht, als es dann wirklich durch die Decke gegangen ist und ja, Köln die überrannt hat. Und dann haben wir uns auch jetzt so vor allem die letzten beiden Jahre angeschaut. Und was auffällt ist, dass wir tatsächlich in der Lage waren, die letzten 6 Spiele in Köln zu gewinnen. Also das hab ich so gar nicht auf dem Schirm gehabt. Aber wir haben tatsächlich die letzten 6, also die beiden Spiele letzte Saison, die beiden Spiele diese Saison und die beiden Pre-Playoff-Spiele letzte Saison in Köln gewonnen. Und ich sage mal so, grundsätzlich stimmt mich das schon irgendwo positiv, aber auch nur so ein bisschen gedämpft, weil eben Köln auch in der Lage ist, jederzeit auswärts auch zu gewinnen. Deswegen, mein Gefühl sagt mir, dass die Serie recht eng wird. Glaub nicht, dass da ein Team durchmarschiert. Ich habe aber gefühlt keinen Favoriten. Also ich glaube, es wird viel davon abhängen, wie die Systeme funktionieren, ob eure Defense in der Lage ist, unsere Offense auszuschalten. Das mit Nürnberg, die ersten Spiele, ne, da haben ja, ich kann diesen Schmarrn noch nicht mehr hören mit Barrett und so weiter, dass wir nur wegen dem Barrett weitergekommen sind, was totaler Unfug ist aus meiner Sicht. Aber ich glaube, dass Köln uns einfach auch besser liegt als die Nürnberger von der Spielweise. Also auch aus der Beobachtung in der Hauptrunde. Und deswegen, ja, kein Tipp, aber auf jeden Fall eine enge Serie.
Da bin ich bei dir. Ihr habt natürlich jetzt ein bisschen die ERC-Saison auch natürlich jetzt mitverfolgt, gezwungenermaßen natürlich durch natürlich die Spiele, die wir gegen euch hatten. Aber was braucht denn eurer Meinung nach der KEC, um, sagen wir jetzt mal, den Panthern A Paroli zu bieten in dieser Halbfinalserie, beziehungsweise was braucht ihr, um ins Finale einzuziehen gegen uns? Worauf kommt es an? Natürlich 4 Siege, das ist klar, aber...
Ja, da fang ich wieder an. Es braucht wieder ein Goalie in bestechender Form. Und ich sage jetzt einfach mal, wir bleiben jetzt einfach mal bei Hudacek, weil ich glaube nicht, dass die Haie jetzt für die andere Serie den Goalie wechseln werden. Du musst defensiv weiterhin gut stehen. Das hat auch gegen Ingolstadt dieses Jahr oder diese Saison eben schon geklappt. Also da waren auch knappe Spiele dabei oder beziehungsweise ja. Spiele, die Haie ja auch gewonnen haben. Wo ich das gerade von Matze höre, sage ich auch andersrum. 3 der letzten 5 Spiele in Ingolstadt haben die Haie nämlich auch gewonnen. Ja, wie gesagt, stabile Verteidigung, guter Torwart und vorne wirst du aber eben das Scoring auf mehrere Reihen verteilen müssen und das ist so der Punkt, den ich sehe. Das ist halt, wenn man ähnlich wie die Haie das mit Bremerhaven gemacht haben, die Top-Reihe rausnimmt, wenn ihr die McLeod-Reihe rausnimmt, dann müssen sich die 2 anderen Reihen dahinter strecken und da sind wir dann beim Punkt, wo man sagt, wir haben im Prinzip 3 Reihen, die scoren können. Die 4., ja, die ist da. Die trifft auch ab und zu mal. Allerdings dann meistens mit Spielern, wenn sie eben dann nicht in dieser 4. Reihe spielen, sondern wenn sie eben gerade nach einem Powerplay oder nach einem Special Teams Ding irgendwo in einer anderen Reihe spielen. Und da tut dann der Ausfall von Louis-Marc Aubry dann doch schon ganz schön weh an der Stelle, weil ja. Das ist eben jemand, der bringt einen Spieler wie Tyrväinen aus der 4. Reihe, der die deutlich besser macht, dann eben hoch in die 2. Reihe, damit du da eben weiterhin konkurrenzfähig bist.
Das haben wir heute auch diskutiert in der Gruppe bei uns und waren nicht sicher, ob jetzt Aubry jetzt weiterhin ausfällt.
Also wir haben es bei uns schon gesagt, kann ich dir sagen, was wir gehört haben und was wir selber gesehen haben, wird der diese Playoffs wahrscheinlich nicht mehr zurückkommen.
Das ist natürlich auch schade.
Schade, ja.
Die Zeit, wo er auch bei uns war, war dann wirklich eher eine der Playoff-Monster bei uns.
Monster, ja, Wahnsinn. Playoff, ne? Hat er nochmal eine Schippe
also drauf. Den hast du in den Playoffs definitiv gerne in den eigenen Reihen, wie beim Gegner. Definitiv.
Ja.
Ja, aber solange Van Kalster gerne wieder ins eigene Tor abfest schießt, so wie die letzten Spiele, dann nehmen wir das natürlich auch in den Playoffs natürlich gerne mit.
Ja, das ist klar.
Er empfiehlt sich für einen Vertrag, glaube ich,
bei uns. Ich glaube, der hat bei uns
einen Vertrag, gerne bei uns spielen.
Lass mich noch ein oder zwei Sachen ergänzen zu dem, was aus unserer Sicht wahrscheinlich notwendig ist, um gegen euch zu gewinnen. Also ich glaube, ein starkes Transition-Game ist definitiv wichtig gegen euch, ne? Dass wir halt von Turnover profitieren können, aber selbst wenn wir vorne die Scheibe verlieren, auch schnell wieder zurückkommen und dann die schnellen Gegenstöße verhindern können und dann sind wir schon beim Tempo. Wir müssen gucken, entweder versuchen, das Tempo von euch zu matchen oder halt das Tempo aus dem Spiel nehmen. Und da kommen wir dann zum Trainerduell. Ne? Also wer hat da den besseren Gameplan und wer reagiert auf welche Gegebenheiten besser? Und ich glaube, ihr habt es eben schon gesagt, das wird ein Duell, was ich selten gesehen habe auf DEL-Eis, Jalon gegen French. Die werden sich wahrscheinlich taktisch einiges liefern. Und da dürfen wir alle und auch neutralen Zuschauer, glaube ich, sehr gespannt drauf sein, auf diese Serie.
Markus, was mich interessieren würde, weil wir haben die Erfahrung gemacht dieses Jahr, dass wir uns leichter tun gegen Teams, die mitspielen. Ja, also die einfach mitgehen, versuchen Tempo mitzugehen und so weiter. Ja. Deswegen haben wir ja auch, ich glaube, mehr Siege gegen die Top-8-Mannschaften gelandet als gegen die Low 5 oder so. Wie siehst du das? Kann Köln beides? Also könnt ihr auch destruktiv sein und trotzdem die Offensive haben, die funktioniert? Oder?
Wir haben eine Statistik gemacht, ne? wie gut die High gegen die Top 6 performt haben die Saison. Ne? Und,
Mach, hör mich auf, Moment.
Ja, daraus geht halt auch klar hervor, dass die Teams, die halt aktiv das Spiel machen und mitspielen, ne, den Haien deutlich besser liegen. Und das war in den letzten Jahren aber auch immer so. Die Teams, die unten stehen, die destruktiv gegen die Scheibe arbeiten und das Spiel nur zerstören wollen, da haben die Haie halt immer Probleme gehabt, das Spiel zu machen und dort in Offensivaktionen zu kommen. Und daher bin ich auch für die Serie wirklich optimistisch, weil es sind halt zwei Teams, die es verstehen, offensiv zu spielen, aber auch defensiv ihre Taktik durchzubringen und dann den Gegner zu Fehlern zu zwingen. Und deswegen gehe ich davon aus, dass es ein echt starkes Duell wird an der Taktiktafel, auch auf dem Eis, und beide Teams sich nichts schenken werden.
Matze, für dich als Statistiker, wenn man nur die Spiele der Top 6 Teams untereinander berücksichtigt, seid ihr deutlich vorne mit 43 Punkten aus diesen Spielen, dann Berlin 31 und dann schon die Haie mit 30 und das dann deutlich vor Mannheim, Bremerhaven und München, die irgendwo alle bei Mitte 20 Punkten dann sind.
Es ist ein Wahnsinn, was für Unterschiede es da gibt, gell? Das ist. Statistiken erscheinen manchmal auch langweilig, aber wenn man ein bisschen tiefer reingeht.
Nein, Statistiken sind nie langweilig.
Ja. Stimmt auch wieder, ja. Eine Frage habe ich noch an euch Jungs. Es ist ja nicht nur das spielerische Element in den Playoffs, Taktik und so weiter, sondern auch die, ich nenne das jetzt mal das Thema unter die Haut gehen, Aggressivität, provozieren. Wie ist da eure Meinung zwischen den beiden Teams? Wohin könnte das führen?
Boah, ich glaube, da haben wir bei den Haien noch gar nicht alles gesehen, Markus, ne?
Nein, definitiv nicht. Aber wir haben halt gegen Bremerhaven zumindest ein Spiel gesehen, wo es halt in eine falsche Richtung gegangen ist. Ne? Bremerhaven hat versucht, ein bisschen unter die Haut ein bisschen zu provozieren. Die Haie sind darauf direkt angesprungen und haben halt das Spiel dann halt verloren. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das für die Haie eine Lehre sein wird. Und dass sie wissen, dass gegen Ingolstadt da wahrscheinlich deutlich mehr auf sie zukommen wird. Und ich glaube, es wird wichtig sein, sich einfach nicht zu sehr provozieren zu lassen und, ich habe es immer schon mal gesagt, ne, von der Strafung halt wegzubleiben. Weil auch wenn ich euer Powerplay sehe, statistisch, dass ihr da bei, was waren es jetzt gegen Nürnberg, bei, sind es 23,33% liegt, ne? Die Haie liegen bei 40% im Powerplay, aber beide sind halt in Unterzahl. Ihr habt irgendwie 63,64% und die Haie haben 75%. Also ich möchte ungern gegen euch Unterzahl spielen, weil ihr versteht es, die Scheibe laufen zu lassen. Ihr habt abschlussstarke Spieler da im Powerplay auf dem Eis, also Agostino, Breton, Schien. Da kommt einiges auf einen zu und ganz ehrlich, ich möchte die Haie selten in Unterzahl sehen gegen euch.
Ja, genau, jetzt auch mal anschnallen. Wir hatten nach Spiel 5 eine Unterzahl von 50% gegen Nürnberg. Also da war es natürlich schon auch sehr sportlich und alle haben geschimpft auf die Unterzahl. Und klar ist es dann in den letzten Spielen der Serie ist es dann besser oder im letzten Spiel der Serie ist es besser geworden. Auch, ich glaube, im letzten Drittel vom Spiel 5 war es dann auch besser. Da haben wir, glaube ich, auch zweimal Unterzahl gehabt und kein Tor bekommen. Aber insgesamt war die Unterzahl mangelhaft. Oder Nürnberg hat es wirklich gut gespielt. Nürnberg hat auch eine sehr starke Überzahl gehabt.
Ja, ich finde auch, dass der Nürnberg total unterschätzt wird bezüglich Überzahl. Auch das haben sie schon das ganze Jahr gemacht, dass sie da eigentlich überragend waren in der Liga mit Top-3-Mannschaft auf jeden Fall. Und Unterzahl war es echt. Ja, das war zu einfach. Ich weiß, aber gefühlt jedes Unterzahl war ein Tor. Das war einfach zu einfach. Aber ja, aber die haben es auch gut gemacht, muss man auch sagen.
Also, ja, die haben im Prinzip das Spiel so gelenkt, dass sie Unterzahl antizipiert haben. Ja. Also die haben provoziert, die haben wirklich auch erst darauf anlegen lassen, dass sie in Überzahl kommen und haben dann die Tore gemacht. Das war eigentlich so ein Drehbuch für die ersten vier Spiele. Ja. Und da müssen wir eben aufpassen, dass es nicht in diese Richtung geht.
Ich glaube auch, dass wir da zumindest in den ersten zwei, drei Spielen so eine sehr emotionale Serie haben werden, weil, brauchen wir nicht reden, Moritz Müller ist nicht everybody's darling hier in Ingolstadt. Ne?
Aufgrund in Köln auch nicht.
Wo ist er das? Wo ist er das?
Ne? Oder auch Austin, auch ein Spieler, den es am liebsten ohne detonieren würdest, nur weil er dich anschaut, ne, auf dem Eis. Das sind halt genau diese Spieler, die, sag jetzt mal, dafür da sind, da auch, sag jetzt mal, für ein bisschen Unruhe zu stiften. Und wir haben es aber auch selber gemerkt, kaum lass du dich mal auf dieses Spielchen ein, verlierst du den Faden und dann verlierst du, also auch der RC hat da seine Achillesferse, sag jetzt mal, wenn dann im Unterzahlspiel gehabt, wo es dann wirklich gefährlich war, plus, sag jetzt mal, Effizienz in den ersten Spielen. Da hätten wir durchaus andere Spiele gehabt, wo wir den Sack schon locker früher zumachen hätten können. Aber das ist ja das Geile an dieser Serie. Ne? Du kannst das Spiel machen und trotzdem verkacken. Und dann schaue ich mal nochmal auf meine Notizen. Matze, Benjo, eure Meinung nach, was brauchen wir, um die Haie zu schlagen? Drehen wir mal den Spieß kurz um.
Ja, also ich kann mich da nur wiederholen. Wir müssen schauen, dass unsere Special Teams funktionieren. Das ist so eine Floskel von den Playoffs, aber die Floskel hat aktuell bei uns auch sehr viel, ja, sehr viel Wahrheitsgehalt, weil wir einfach da, glaube ich, das war die schwächste Disziplin von uns in der Serie gegen Nürnberg. Ich finde auch, dass wir uns emotional auch zu sehr auf das Level von Nürnberg dann herabgelassen haben, ja, und da mitgemacht haben eben. Die haben, wie schon gegen Schwenning, recht krass provoziert und ja, wollten einfach diesen Spielfluss auch unterbrechen. Und dabei aber selbst, ich glaube, die vom System her sind die auch sehr ähnlich unterwegs wie wir grundsätzlich, speziell offensiv. Und ich denke, das werden die beiden Schlüssel sein, dass wir eben einen kühlen Kopf bewahren, Special Teams, dass die entsprechend funktionieren. Und ja, wir auch versuchen müssen, auch gegen diese Defense, die recht stark ist von Köln, unser Offensivspiel durchzusetzen. Das werden aus meiner Sicht die wichtigsten Themen sein.
Ja, sehr ähnlich. Ich glaube, dass ganz viel davon abhängt, ob wir die Geschwindigkeit durchziehen können. Weil sind wir Köln definitiv überlegen, ja, wenn die uns jetzt da nicht matchen können mit Thema Geschwindigkeit, dann glaube ich, dann gewinnen wir die Serie. Wird natürlich eine harte Serie. Ich denke, 6-7 Spiele werden es definitiv werden. Und wir müssen einfach emotional cool bleiben. Weil Unterzahl ist, glaube ich, jetzt sehe ich uns aktuell gerade gar nicht so richtig. Und was ich mich gegen Nürnberg gefragt habe, ob wir Playoff-Eishockey können. Ja, das ist so eine Sache, wo ich sage, boah, sind wir schon, keine Ahnung, ich weiß nicht, können wir die Härte so richtig annehmen aktuell? Weil es waren ein paar Dinger dabei, wo ich mir gedacht habe, okay, eigentlich können wir die Härte gerade gar nicht annehmen gegen Nürnberg und haben uns dann anstatt gesunder Härte zu dummen Fouls und so hinreißen lassen. Ja, und da haben wir uns echt immer selber geschwächt. Deswegen bin noch zwiegespalten. Ja, weil Nürnberg war jetzt halt eigentlich vom Papier her der einfachste Gegner und wir haben uns echt brutal schwer getan. Deswegen kann ich es auch nicht so einordnen aktuell.
Aber Benji, ein kleiner Einwurf dazu. Wir haben ja schon vor der Serie gesagt, dass von den Mannschaften, die in Frage kamen, Nürnberg eigentlich das
Undankbarste los war.
Das Undankbarste ist, ja. Auch aus der Erfahrung der Hauptrunde. Ja. Und so ist auch gekommen. Also,
aber eigentlich gefühlt hast du gegen zwei reingespielt, gegen Nürnberg. Also deswegen hätte es halt auch schon mal so eine 4-1-Serie hätte es normal eigentlich schon werden müssen, eigentlich von den Spielen her, in meinen Augen. Ja, also. Vielleicht habe ich einfach zu hohe Erwartungen nach dem Scheißplatz 1 in der Hauptrunde. Kann natürlich auch sein.
Wir hätten gerne andere auch gehabt.
Ich denke, dass das mitschwingt, mit Sicherheit. Ja,
hundertprozentig. Ja, du kriegst dann Nürnberg, die waren eigentlich vor der Saison für viele als Abstiegskandidat Nummer 1 auch mit gegolten. Ja. Aber Usdorf und O'Keefe und auch Jochen Hecht, die machen einen brutalen Job in Nürnberg. Also es ist wirklich. Diese Truppe so zu coachen und so auf den Weg zu bringen, ja. Chapeau, ja, wirklich. Ja. Muss man sagen.
Aber ist ja zum Glück jetzt Vergangenheit, diese Serie gegen Nürnberg. Blicken wir jetzt nochmal auf das Halbfinale und wo ich schon gehört habe, dass es ja gegen Köln geht, habe ich natürlich gesagt, auch schon wieder, das ist klar. Aber ja, ich glaube, in Köln freut man sich natürlich genauso auf Ingolstadt. Das sind einfach jetzt schon
Ist es so?
Wir haben ja, glaube ich, die Folge, wo ihr schon mal bei uns zu Gast wart, das heimlich wahre Derby.
Ja.
Düsseldorf habt ihr jetzt verloren. Ihr habt ja gefühlt fast keine Derbys mehr, außer vielleicht.
Wahrscheinlich, ja.
Ja, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch. Ja.
Also wir sind gerne euer Derby-Partner für die Zukunft. Nehmen wir mit. Wir nehmen auch Wolfsburg als Derby wahr, also von daher.
Oh, bitte.
Aber immer nur dienstags. So ein Derby
gegen Wolfsburg. Nur dienstags, ne, genau. Dienstags Derby gegen Wolfsburg ist Pflicht. Ne, also ich bin gerne in Köln hat halt einfach Ingolstadt einfach die besten Erinnerungen, nicht nur natürlich die Meisterschaft, sondern auch das erste DEL-Spiel. Highlights en masse, die wir halt in Köln oder auch bei uns gegen euch gefeiert haben. Oder auch nicht. Ne? Gibt es natürlich auch solche Erfahrungen. Aber das sind immer ganz besondere Spiele gegen die Haie. Nur ganz kurz, ich würde euch gerne nochmal um einen Serientipp bitten, bevor ich dann noch kurz die Playoff-Termine durchgehe und dann würde ich auch schon sagen, bewegen sich auf die Zielgerade.
Lass mal die Jungs mal antworten, ob die sich wirklich auf Ingolstadt freuen in Köln. Ja?
Natürlich. Wie ist die Stimmung genau? Wie ist denn die Grundstimmung in Köln so? Auch die Gazetten?
Ich bin da völlig fein mit Ingolstadt. Wer wären die Alternativen gewesen? Berlin. Berlin ist immer eine bescheidene Tour, hinzufahren, da zu spielen und alles. Berlin hat das, was ihr eben noch nicht habt, auch wenn sie in der Hauptrunde hinter euch waren. Die wissen, wie das geht. Mhm. Ne, die wissen einfach, wie das geht. Die haben das in den letzten 4 Jahren 3-mal gemacht.
Ja.
Die sind dieses Jahr für mich auch wieder der Favorit. Die haben sich gegen Straubing mit leichten Problemen, aber doch deutlicher durchgesetzt, als ich es erwartet hatte. Und ganz ehrlich, wenn wir eben drüber sprechen, unter die Haut gehen und manchmal geht das in die andere Richtung, gegen Mannheim will dieses Jahr doch kein Team spielen, oder? Also das braucht man nicht. Also, ja, vielleicht musst du es halt im Finale, wenn Berlin sich da auch schwer tut, aber generell kannst du dir die Kloppertruppe auch sparen.
Das ist echt so. Katastrophe.
Dann, ja. Was haben wir für geile Spiele und geile Serien gegen euch gehabt. Ich erinnere mich mal an ein 10-0 in Köln mit 5 gegen 5 auf dem Eis.
Ich war live dabei.
Es war ein Traum. In dieser Playoff-Serie in derselben Saison war es, glaube ich, ein 1-0 in Overtime zu Hause. Dann gab es da diese Geschichte mit Lindsay und Seidenberg, die sich fast jedes Spiel, glaube ich, auf die Fresse gegeben haben. Wir haben bei euch fast noch ein verloren geglaubtes Spiel zurückgeholt. Und ich weiß noch, wir am Radio waren völlig fein damit. Die Kölner Presse neben uns, die waren am Fluchen wie Sau, weil wir das, glaube ich, von 4-1 auf 4-3 noch gezogen haben, um dann irgendwie in so einer dummen Unterzahl dann das 5. kurz vor Ende zu kriegen, als wir in der Unterzahl den Goalie gezogen haben. Und ja, wie gesagt, ne, es gibt da diese verschollene Serie, die keiner mehr so richtig weiß. Wir erinnern uns an letztes Jahr, wir gewinnen 5-1 bei euch, um dann zu Hause 2-mal sehr sinnlos zu verlieren. Also die Serie wird Geschichten schreiben, bin ich mir ziemlich sicher.
Ja, glaube ich auch.
Ich glaube, Tuba hat viel, viel Gutes gesagt und ich möchte da jetzt eigentlich nicht mehr wirklich was zu ergänzen, weil ich freue mich tierisch darauf und es gab schon viele gute Geschichten und lasst uns viele neue gute Geschichten schreiben.
Stark. Dann dürft ihr es gleich mal mit den Tipps weitermachen.
Ja, komm, ich fange an. Haie in 7.
Ich mache es ja so, wie wir es bei uns sonst haben. Wenn wir bei uns jetzt gewesen wären, anstatt bei euch, hätten wir die ganzen Positionen gegeneinander gestellt. Torwart, Verteidiger, Stürmer, Special Teams, Trainer. Ich sehe euch leicht vorne in der Serie. Gestern hatten wir ein Q&A auf Instagram. Da habe ich die Chancen aus Haie-Sicht mal so mit 30-70 beziffert. Aber auch eher, weil ich zu feige war, 40-60 zu sagen. Ich gehe auf Ingolstadt in 6 oder 7.
Dann Benjo?
Ich glaube, wir in 7. Ja, wird ganz hart. Wird wirklich. Es werden auch nicht so enge Spiele dabei sein wie gegen Nürnberg, wo es dann in Overtime geht. Und irgendwie, ich glaube, das sind die Offensiven dann vielleicht auch von beiden zu stark. Ich glaube, das sind schon ein paar Spiele dabei, die wo auch klar ausgehen werden. 4-2, 5-2, 6-3. Aber die Serie wird wahrscheinlich über 7 gehen. Und das machen wir, ich hoffe, dann im 7.
Also ich muss sagen, ich freue mich auf die Serie auch ungemein. Es war auch mein Lieblingsgegner von den genannten oder den Mannschaften, die jetzt im Halbfinale spielen. Berlin willst du nicht haben im Halbfinale, wäre auch gar nicht gegangen bei uns, weil Platz 1 und 2 und Mannheim will aktuell auch einfach keiner. Da hat man auch gegen München gesehen, wie die Spielweise ist. Von daher finde ich auch gut, dass sich ja die gegenseitig irgendwie zumindest zur Hälfte eliminieren. Und ja, Köln, von daher, ich mag die Stadt. Wenn sie es ergibt, vielleicht fahre ich auch hin. Nicht in den ersten vier Spielen, sondern später. Und ich sage Ingolstadt in sieben, ganz knapp.
Ja, dann mache ich das.
Wahrscheinlich wird es dann Köln, wahrscheinlich Köln in vier jetzt dann.
Also ich tanze ein bisschen aus der Reihe. Ich sage Ingolstadt in fünf. Aber ich sage Ingolstadt in fünf, weil ich keinen Bock habe auf ein Back-to-Back-Spiel an 6 und 7, weil ich dann nämlich auch gleich auf die Termine komme. Also klar, wir beginnen jetzt am Mittwoch zu Hause mit Spiel 1 am 2.4. Am Freitag sind wir in Köln, Sonntag 16.30, wo wir uns dann ja in Ingolstadt treffen, haben wir ja gerade erfahren. 16.30 am 6.4. in der Saturn-Arena, Mittwoch, dann die Woche drauf, 19.30 in der Kölner Lanxess-Arena, dann Freitag am 11.4. wieder bei uns und dann wäre am Montag, dem 14.4. das etwaige Spiel 6 in der Kölner Arena und am Dienstag, also Back-to-Back quasi, dann das Spiel 7 in der Saturn Arena.
Was willst du mehr?
Und an dem Tag habe ich auch keine Zeit, übrigens. Ja, da geht nicht. Da hat meine Frau Geburtstag, bin ich verplant. Ja, also drum, Ingolstadt im 5, wir müssen das, das machen meine Nerven auch nicht mehr mit.
Das Spiel 7 ist doch bei euch, da kriegst du ein Ticket für deine Frau. Immer so.
Ja, ich krieg, natürlich, aber das wird teuer.
Aber was für eine Geschichte, wieder Back-to-Back, ne, wenn.
Ja, der Wahnsinn.
Ist doch irgendwie geil. Also.
Ich kann kurz sagen, warum, weil an diesem 12. 13. April ist so ein komisches Handballturnier in der Lanxess Arena.
Final Four,
genau, ja. Richtig, das kriegst du da halt auch nicht weg. Ne? So ein Konzert oder sowas kriegst du dann je nachdem schon mal weg, aber eben solche Sachen eben nicht. Aber eine Sache noch bei euch auch erwähnt, der Markus weiß, was jetzt kommt, das habe ich nämlich eben bei uns schon zum Besten gegeben. Heute vor 6 Jahren, als wir ins Halbfinale eingezogen sind, war das in Spiel 7 gegen euch. Und zwar wirklich auf den Tag heute. Das nehme ich jetzt mal als Gutes oben mit.
Habe ich verdrängt. Das sagt mir gar nichts.
Und da wart ihr in der Serie schon mit 3-1 vorne weg.
Wenn einer verkacken kann, dann sind wir das. Solche Serien.
Wie Tobi gesagt hat, nehmen wir das als Gutes oben.
Ja. Ja, lassen wir euch einfach mal den Glauben. Ne? Ne? Ich hoffe immer, ihr habt dann über Ostern nichts Großartiges vor. Ne? Genießt die Zeit. Und dann, ja. Sehen wir uns spätestens am Sonntag. Ich wünsche euch allen eine tolle Serie, auch den Fans, die uns jetzt hier in dem Podcast zuhören. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auf eine geile Serie und bis die Tage.
Euch auch für eine geile Serie.
Euch auch. Sonntag.
Bis Sonntag. Danke, danke. Ciao.
Wenn du mehr von der Taskforce Kleeblattl und vom Pantherholiker erfahren möchtest, besuche uns auf unserer Webseite pantherholiker.de. Dort findest du unseren Podcast oder auch den exklusiven Pantherholiker-Shop. Abonniere unsere Social-Media-Kanäle auf Instagram, Facebook, X oder TikTok. Hashtag nur der ERC.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.